ich bin relativ schnell wieder arbeiten gegangen und wenn man denkt, am Anfang, es hat zwar weh da, aber meine Tochter sagt jetzt, die ist mittlerweile 17 und sagt zu Mama, genauso wie es mit du erzogen hast, genauso wie es das du gemacht hast, du bist Vorbild für mich. Und das ist eigentlich dann das schönste Lob, weil für mich das immer braucht habe, dass ich zum Muttersein auch wieder in meine Berufstätigkeit zurückkomme. Das war mir immer wichtig.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Heute bei mir in der Welt der Frauenredaktion zu Gast zwei Frauen, die sich auskennen, wenn es um Frauenthemen geht. Zwei, die genau wissen, wie es ist, an die gläserne Decke anzustoßen beziehungsweise den Alltag vieler Frauen kennen, weil sie als Gleichstellungsbeauftragte für den Arbeitsmarkt beim AMS Oberösterreich tätig sind. Ein Gespräch über Frauen, die Berufswelt und welche Regeln es heute vielleicht noch gibt und hoffentlich bald nicht mehr geben sollte. Das darf ich heute führen mit Johanna Gierlinger und Monika Fast. Ich freue mich, dass Sie beide heute bei mir sind.
Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Liebe Frau Gierlinger, liebe Frau Fast, Gleichstellungsbeauftragte, hat neulich ein männliches Wesen mir entgegnet, seit es den Feminismus gibt, braucht man auf einmal auch sowas. Was tut denn die überhaupt? Ich musste schmunzeln, weil ich wusste, wir treffen einander zu diesem Gespräch und so trage ich diese eloquente Frage sofort an Sie weiter. Was macht denn eigentlich eine Gleichstellungsbeauftragte?
Als Gleichstellungsbeauftragte haben wir natürlich den Fokus auf den oberösterreichischen Arbeitsmarkt und wir setzen uns dafür ein, dass praktisch Frauen wie Männer die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt haben, sich entfalten zu können. Mhm. Eben im Hinblick auf die Wahl des Berufes oder auch im Hinblick auf die Karriere, Laufbahn und Planung. Das heißt, wir unterstützen da, wir sensibilisieren, wir machen Mut und ja, gut, Monika.
Genau, wir sind eigentlich so ein bisschen die Vorreiterinnen eigentlich auch. Mhm. Wir wollen schauen, dass sie sich nicht verstecken müssen, da haben unsere Frauen.
Mhm. Genau solche Männer, die ich jetzt eingangs schon zitiert habe, oder auch Frauen sehr oft noch, die mir begegnen, werfen mir dann oft auch das Argument oder dieses Killer-Argument entgegen, es ist doch eh schon alles gleich. Ihr dürft doch alle dasselbe. Wenn das so wäre, so glaube ich, würde es sie beide nicht geben. Wo stoßen wir denn noch an? Welche Momente im Arbeitsleben sind die, wo Sie Ihren Finger reinlegen und sagen, hoppala, das geht noch nicht, so soll es in Zukunft sein oder da müssen wir für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit sorgen?
Naja, gerade in der Privatwirtschaft denke ich mir, gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit sollte eigentlich Usus sein. Und das merkt man eigentlich immer wieder, das habe ich im eigenen Leib erfahren dürfen, dass ich nie das bekommen habe wie mein männlicher Kollege.
In Ihrem früheren Berufsleben?
In meinem früheren Berufsleben, ja.
Wie kommen Sie dann Frauen entgegen, die vor so einer Problematik zum Beispiel stehen? Wenden sich diese an Sie?
Grundsätzlich, wir schauen natürlich immer, was brauchen die Frauen draußen. Mhm. Wir haben jetzt voriges Jahr im Herbst haben wir zwei Workshop-Tage gehabt mit Wiedereinsteigerinnen, wo wir solche Themen immer wieder ansprechen. Mhm. Wenn das passiert, was mache ich dann? Mhm. Ich meine, grundsätzlich, gerade in der Privatwirtschaft, ist ja das Gehaltsschema wieder nicht offengelegt. Mhm. Ja, also da habe ich dann immer Schwierigkeiten, wie, was weiß ich denn, wie viel ich wert bin oder wie viel ich wert sein darf.
Also wir haben überhaupt einen ganz schönen Job, weil wir auch ein bisschen sensibilisieren dürfen. Du hast jetzt gesagt, Monika, wir sind Vorreiterinnen, auch in der Hinsicht, dass wir das tradierte Rollenbild ein bisschen aufbrechen. Mhm. Dass wir unser arbeitsmarktpolitisches Frauenprogramm, so heißt es, dieses Werkzeug sinnvoll einsetzen, dass wir Frauen im Grunde auch einmal die Perspektiven geben. Es gibt andere Berufe als Einzelhandelskauffrau und man muss nicht unbedingt im Gewerbe arbeiten, sondern es gibt ganz schöne und tolle Jobs, wo sich Frauen genauso auch entfalten können, die bessere Verdienstmöglichkeiten mit sich bringen. Mhm. Denkt ihr jetzt an den Bereich der MINT-Berufe zum Beispiel, wo es unglaublich viel Betätigungsfelder auch für Frauen gibt. Und da wollen wir einfach auch ein bisschen sensibilisieren, dass da ganz viel Möglichkeit ist, auch gesellschaftlich teilzuhaben und auch entsprechend dann nachher einen guten Verdienst, der dann auch eine gewisse Altersvorsorge ist, zu bekommen.
Jetzt ist ja eine, sag ich mal, draußen in der Gesellschaft sehr gültige Annahme, dass man zum AMS dann geht, wenn man keinen Job mehr hat. Jetzt sitzen mir zwei Frauen gegenüber, die sehr wohl Menschen begegnen, die gerade einen Job haben oder die gerade einen suchen oder die sich umorientieren oder wieder zurückkehren. Was gilt es denn da nach draußen in die Gesellschaft auch vielleicht hinauszurufen, um bekannt zu machen, was ihre Rolle ist beim AMS?
Grundsätzlich kann nämlich jede Person zum AMS kommen, in jeder Lage. Wir sprechen natürlich jetzt die Frauen an, weil sie ein Stück schwieriger haben. Mhm. Ja? Und wir sagen immer wieder, auch Frauen, die noch aktuell in einem Berufsleben stehen, die sich vielleicht verändern wollen, weil vielleicht die Qualifikation nicht mehr passt oder weil ich mich umorientieren will oder weil ich nach der Elternkarenz wieder einen Einstieg haben möchte, nicht, mhm, so wie Johanna, du gesagt hast, nicht im Einzelhandel. Welche Perspektiven gibt's? Wir haben ganz viele tolle Ausbildungsmöglichkeiten, auch zum Beispiel in Green Jobs, ja, wo sich die Frauen auch immer wieder angesprochen fühlen, wo sich jetzt aufgrund von der Umweltsituation und so weiter, das natürlich alles ein bisschen verändert. Die Jobs werden andere.
Ja, und wer weiß ja, wir Frauen, wir suchen ja nicht nur, vielleicht auch manchmal unser Nachteil, wir suchen ja nicht nur den bestbezahlten Job, wir suchen einen sinnerfüllten Job. Genau. Gerade bei Green Jobs kann ich mir das vorstellen, dass genau dieser Faktor erfüllt ist, oder?
Genau so ist es, ja. Genau.
Genau, und da sind wir als AMS einfach auch begleitend ein guter Ansprechpartner, wenn es um Berufsorientierung geht, schon in jungen Jahren. Genauso dann in der Lebensphase, wo es dann noch auch um die Familienbildung geht, dass ich mich damit auseinandersetze, was heißt es, eine Karenzierungsphase zu haben, wie komme ich dann nachher wieder gut in meinen Beruf zurück. Also da sind wir schon eine gute Begleitung. Wir haben eben da verschiedenste Programme, die den Wiedereinstieg unterstützen, die Frauen auch ein bisschen dafür sensibilisieren. Man muss sich bald genug um eine Kinderbetreuung umschauen, dass man wirklich den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen kann. Das ist ganz wichtig, auch für die finanzielle Absicherung in der Hinsicht. Und ja, man kann wirklich sagen, einfach zum AMS kommen. Also es ist im Grunde ganz ein niederschwelliger Zugang, wo man sich für seine jeweilige Lebensphase einfach auch ein bisschen an Rot holen kann.
Also man geht nicht nur dorthin, wenn der Hut brennt, man dürfte auch schon vorher kommen, bevor überhaupt irgendwas in Flammen steht. Genau, das ist sehr schön. Und Sie bedienen ja zwei Kundinnengruppen oder es kommen ja zwei Seiten zu Ihnen. Zum einen Menschen, die vielleicht gerade auf der Arbeitssuche sind oder die sich gerade umorientieren, aber zum anderen haben Sie auch Unternehmen, die Sie betreuen oder beraten. Wie darf ich mir das vorstellen?
Naja, zum Beispiel, gerade mit den Unternehmen, die werden jetzt aufmerksam auf das Potenzial der Frauen. Ja, es gibt Unternehmen, die sind Vorreiterinnenrolle auch, wo sie sagen, wir machen zum Beispiel Schichtmodelle für Frauen in Teilzeit. Ja, weil jede Arbeitskraft, die ich bekomme, und wer weiß, wir Frauen, speziell wenn ein Kind einmal im Haushalt lebt, hat sowieso Doppel- und Dreifachbelastungen.
Ja, und wir erleben einfach da jetzt zunehmend eine totale Offenheit der Betriebe und sind da oder sehen uns auch als Ansprechpersonen, da wirklich gezielt zu unterstützen, dass die Betriebe auch Frauen ganz konkret ansprechen können und attraktiv für die Frauen sind. Monika, du hast gesagt, manchmal passen die Schichtdienstzeiten einfach auch nicht zu dem, was Frauen möglich ist, weil vielleicht vorher in der Früh nur die Kinder im Kindergarten abzuliefern sind, dann vielleicht die öffentliche Verkehrsanbindung zum Betrieb schlecht ist. Und genau diese blinden Flecke, die zeigen wir den Betrieben auch auf und
damit
entwickeln
solche
gemeinsam
Frauen auch wieder eine Position,
genau,
eine Position finden.
Und da unterstützen die Frauen selbst auch. Also die Frauen selbst sind ja die Expertinnen, die das für den Betrieb gut einschätzen können. Und die haben wir da mit an Bord und die werfen da ganz gezielt auch einen Blick drauf und geben dem Betrieb dann nachher eine entsprechende Rückmeldung.
Und außerdem, wenn man ehrlich ist, so jetzt unter Frauen gesprochen, es ist doch nichts effizienter als eine Frau, die zu Hause auch Kinder und Haushalt oder vielleicht andere Dinge noch, Care-Arbeit managt. Die managt meistens ja auch im Beruf sehr großartig und sehr umsichtig.
Genau, und meistens sind die alle sehr gut strukturiert.
Und stresserprobt, oder?
Ja, genau.
Wenn Sie diese Wiedereinsteigerinnen, die wir vorher schon benannt haben, wieder zu sich holen beziehungsweise Impulse an diese Frauen geben, was wären so die wichtigsten Impulse, wenn man als Wiedereinsteigerin kommt zu Ihnen, die man bekommt, die wichtig sind, wenn man sich auf den Weg macht, wenn man überlegt, jetzt komme ich wieder zurück, was werde ich denn angehen? Gibt es da so etwas wie ein Handwerkszeug oder die 3-Punkte-Liste oder die 5-Komponenten-Liste, die ich erfüllt haben sollte, wenn ich wieder einsteige?
Ich weiß jetzt nicht, ob es 5 sind, aber das Wichtigste ist einfach einmal mutig und offen auf dem Arbeitsmarkt zugehen, sich was zutrauen und sich nicht abschrecken lassen, wenn bei einer Stellenausschreibung vielleicht von 15 Anforderungen nicht alle 15 erfüllt werden können, sondern dass man einfach trotzdem mutig und positiv drauf zugeht und auch so ein bisschen auf das Verhandlungsgeschick vertraut.
Das heißt aber, es ist kein Klischee, da muss ich jetzt sofort einhaken. Ich höre das ganz oft und ich höre mich das auch wiedergeben, dass Männer, wenn sie ein Drittel der gestellten Aufgaben und Voraussetzungen erfüllen, eigentlich sagen, das passt, die haben auf mich gewartet. Und dass Frauen sagen, zwei Dinge erfülle ich nicht, also kann ich mich nicht bewerben. Bekomme ich das jetzt hier an dieser Stelle von zwei Expertinnen untermauert, dass das tatsächlich stimmt? Dass wir Frauen immer glauben, wir müssen alles können, um arbeiten zu können in dieser
Position. Also so wie ich es im Freundeskreis miterlebe, kann ich es hundertprozentig unterschreiben. Mhm. Wir Frauen, wir schauen beim letzten Punkt und Beistrich noch, passt es. Und bei den Männern, die haben einfach anderes Standing. Die machen das. Da wird nicht so viel hinterfragt.
Können wir uns das abschauen.
Und wir unterstützen natürlich da auch den Bewerbungsprozess der Frauen und machen ihnen Mut und sagen, nein, also man denkt vielleicht auch an die ganzen Kompetenzen selber nicht, die man mitbringt. Und da haben wir wirklich ganz super Kolleginnen und Kollegen, die da ein geschultes Auge drauf haben und die einen dann darauf hinweisen. Das kann man. Das ist eine Kompetenz.
Jetzt haben wir gesagt, eine Komponente, um als Wiedereinsteigerin stark zu sein, ist der Mut. Was braucht es noch?
Naja, ich glaube, dass Mutmacherinnen trotzdem auch braucht. Mhm. Es braucht Frauen, oder eine Frau tut sie leichter, wenn es weiß, meine Nachbarin oder der Kollegin ist es auch so ergangen.
Mhm. Und die hat es auch geschafft.
Und die hat es auch geschafft, genau. Und solche Role Models holen wir auch immer wieder vor den Vorhang. Mhm. Ja, weil es kann mal was daneben gehen. Mhm. Es kann mal passieren, dass ich irgendwo vielleicht mal falsch abgebogen bin und dass ich in roten Faden verliere. Aber mit so Mutmacherinnen und speziell wir Frauen, wir brauchen auch ein bisschen das Netzwerk. Wenn das die eine schafft, dann schaffe ich das auch. Das ist immer so, das merkt man. Ja? Bei den Burschen ist das nicht so und bei den Frauen und bei den jungen Mädchen spürt man das schon noch. Also bei unseren Töchtern.
In einer unserer Ausgaben heuer behandeln wir auch das Thema Konsum. Und wenn ich Frauen begegne, dann ist das Thema Finanzen, das ja den Konsum bedingt, immer wieder ein sehr heikles. Also das beginnt bei, wir haben ein Konto gemeinsam, haben wir erst letzte Woche gehört, weil wir vertrauen einander hundertprozentig und es kann nichts passieren. Oder wir haben ein gemeinsames Konto, weil das Drei-Konten-Modell, das würde ja dieses eine Konto 100 Euro im Jahr kosten und das wollen wir uns ersparen. Oder ich hätte mir das gerne noch gekauft, aber in diesem Jahr müssen die Kinder noch auf Skikurs fahren oder der Gitarrenunterricht ist zu bezahlen. Das höre ich eigentlich sehr selten von Männern. Vielleicht habe ich da das falsche Umfeld dafür, aber sehr, sehr oft. Und egal wo und egal in welcher finanziellen oder Gesellschaftsschicht oder Phase eines Lebens man ist als Frau, das höre ich immer wieder von den Frauen. Haben Sie eine Idee, warum wir Frauen immer alles für alle geben und am Ende bleibt nichts für uns oder auf uns auch zuletzt schauen? Ist das auch was Sie wahrnehmen in Ihrer Arbeit?
Das nehme ich auf alle Fälle wahr. Also ich kann das jetzt, mir persönlich, mir war es immer ganz wichtig, auch in der Elternkarenz, dass ich mein eigenes Konto habe, dass ich über das, was ich verdiene, selbst frei verfügen kann. Mhm. Ja. Also das ist mir ganz wichtig. Das war aber auch schon, wenn ich ein Stückchen zurückgehen darf, meine Mama hat vier Kinder jahrelang alleine großgezogen und das war für mich eine extreme Vorreiterrolle.
Sie haben gesehen, wie es geht.
Die hat uns gezeigt, dass der Bursch, meine Brüder genauso im Haushalt mithelfen müssen, zum Beispiel, wie wir Mädels. Und das war Usus bei uns. Und deshalb, es hat schon oft auch mit dem Elternhaus auch ein bisschen zu tun, wie kriege ich es vorgelebt. Also gemeinsames Konto, ja, es kann gut gehen, natürlich. Aber das heißt nicht, es muss. Und es muss ganz, ganz lange halten. Irgendwann passiert es, dass die Frau meint, sie ist abgesichert, weil es ist eh alles schön. Und dann fällt der Mann vielleicht in eine Midlife-Crisis oder trennt sich und dann steht die Frau da, meistens mit Teilzeitjob. Und der wird eigentlich alles weggenommen.
Für mich war die finanzielle Abhängigkeit von meiner, also die ich bei meiner Oma beobachtet habe, von meinem Opa und auch bei meiner Mama, total abschreckendes Beispiel. Also ich habe das schon ganz bewusst so erlebt, dass wenn da was nicht mehr so voller Liebe wäre, dass das ein riesengroßes Problem wäre und dass die Möglichkeit, sich zu trennen, gar nicht gegeben gewesen wäre. Und für mich war das seit Kindesbeinen an eigentlich mir ganz wichtig, dass ich mein eigenes Geld habe, dass ich unabhängig bin, dass ich meine Familiengestaltung ganz anders haben will. Und wir sind ganz viel, aber wir sind nicht die klassische Familie. Also ich habe auch einen Mann, der das sehr mittragt und auch so lebt. Also der war wirklich mehr als nur beteiligt an der Kindererziehung. Und ja, ich denke mal, die Sozialisation und auch wie man sich damit, wie man sich das Ganze bewusst macht, das spielt eine große Rolle.
In Ihrer Rolle als Gleichstellungsbeauftragte, gibt es da ein Credo für Sie, ein Arbeitsmotto, einen Satz, der Sie begleitet, wo Sie sagen, das ist es, warum ich so genau drauf schaue, oder diesen Satz, den habe ich mir mitgenommen, weil jede Frau sollte, Punkt, 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 oder jede Frau müsste, Punkt, Punkt, Punkt. Bei uns zum Beispiel, bei mir ist es bei Welt der Frauen, dass ich einen Leitsatz von Simone de Beauvoir gewählt habe, der sinngemäß heißt, ich fühle mich mit jeder Frau verbunden, die für ein glückliches Leben für sich kämpft und arbeitet. So, das ist meine Verbundenheit zu allen Frauen. Gibt es sowas in der Art auch bei Ihnen oder einen Satz, der Sie sonst begleitet, wo Sie sagen, das möchte ich, dass jede Frau wirklich weiß?
Also ich für mich kann es jetzt nicht auf einen Satz überbrechen. Also ich finde das ganze Thema einfach wahnsinnig inspirierend. Ich finde wahnsinnig inspirierend, was wir da für den Arbeitsmarkt über unser arbeitsmarktpolitisches Frauenprogramm leisten. Ich finde das wahnsinnig schön, wenn man den Weg der Frauen beobachtet, die vielleicht vorher Berührungsängste gehabt haben, in der Begegnung mit so einem großen Postbus, also tonnenschwer und unüberschaubar. Und dann fahre ich ein paar Monate später oder ein Jahr später mit der Frau im Postbus mit. Und das macht mich einfach stolz, weil die hat ihren Weg gefunden, die hat sich traut und ist ihren Weg gegangen.
Und die ist jetzt Postbusfahrerin.
Ja, genau, beispielsweise. Schön. Für mich ist die Chancengleichheit. Die Chancengleichheit und auch die Möglichkeit zu wählen, zu eröffnen. Weil es geht ja auch um die Männer. Es kann ja Männer geben, die voll gern in Karenz gehen würden und die vorwiegend die Kinderbetreuung eigentlich bei sich sehen. Das darf
auch
sein.
Auch schön, es von dieser Seite zu denken. Gibt es etwas, was Ihnen immer ganz, ganz wichtig ist in der Begleitung von Frauen?
Eine Chancengleichheit auf alle Fälle, so wie Johanna schon gesagt hat. Also für mich ist einfach das Dranbleiben am Thema, weil es dauert vermutlich noch ganz, ganz viele Jahre, bis die Frau wirklich am Arbeitsmarkt den Stellenwert hat, den sie auch verdient.
Wenn Frauen diesen Stellenwert nicht haben, wenn sie, man spricht immer von diesem geflügelten Wort, die Teilzeitfalle auch leben, weil sich ihr Familiensystem nicht anders regeln lässt, sie es nicht anders regeln wollen, gibt es auch da einen Impuls von Ihnen, aus diesem Teilzeitding herauszukommen oder Frauen zu ermächtigen, da auch noch mehr Selbstbestimmung zu übernehmen?
Naja, Teilzeit hast du nicht. Es kommt immer darauf an, wie viele Stunden arbeite ich in Teilzeit. 20 Stunden in Teilzeit muss man sich bewusst sein, dass man unterm Strich nicht viel überbleibt, auch im Bezug auf die Pension hin. Wenn ich jetzt aber sage, okay, das Kind wird älter und ich traue mir zu, einmal 3 Stunden mehr, einmal 5 Stunden mehr und dann bin ich vielleicht bei 30 Stunden oder 32 Stunden und dann hat man trotzdem, man ist zwar noch Teilzeit, aber unterm Strich bleibt trotzdem ein bisschen was anderes über.
Ja, und mit dem Erwerb hört ja die Arbeit nicht auf bei den Frauen, das ist ja das. Das heißt, man muss sich da aktiv darüber unterhalten, wie ist die Aufgabenverteilung insgesamt, wer übernimmt die Haushaltsführung, sage ich jetzt einmal, die Reproduktionsarbeit, also das Kümmern um die Kinder, das ist einfach auch vorwiegend bei Frauen. Und ich habe da letztens in einem Podcast auch was gehört, das hat mir recht gut gefallen, da ist um die Teilzeitquote gegangen. Und da ist dann das Thema der Überzeit diskutiert worden, weil da ist festgestellt, wurden, ja, man redet nur von Teilzeit, aber das ist ja nur der geringe Anteil der Arbeit, die geleistet wird, die wirklich abgegolten wird. Die andere Arbeit, wenn man das jetzt auch in Zeit darstellen würde, die Frauen kämen über 40 Stunden in der Woche, viel mehr. Weil dann müsste man auch darüber reden, was ist mit die Nachtstunden, die man beim kranken Kind dann nachher verbringt.
Oder beim Stillen.
Genau. Und das war ein bisschen ein dubioses Rechenbeispiel, wo da ist man auf über 100 Stunden gekommen, was durchwegs ja realistisch sein kann. Und darum auch der Begriff der Überzeit spannender statt der
Begriff,
Teilzeit.
Ja, spannender Begriff, ja. Und diese Care-Arbeit, die ziehen wir Frauen ja aber auch schon manchmal, das wage ich immer wieder zu behaupten, auch sehr an uns oder meinen auch manchmal, das zu tun, tun zu müssen, weil das unsere Aufgabe sei. Gibt es da auch von Ihnen Impulse?
Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt.
Ja?
Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Meine Tochter war 1,5 Jahre, wo ich praktisch wieder in den Beruf eingestiegen bin und da gleich in einer Leitungsfunktion. Und es war dann so, dass mein Mann war der erste Tischvater statt einer Tischmutter. Und das hat eigentlich das System überfordert. Und ich habe mich schon immer so ein bisschen ganz anders betrachtet gefühlt von den anderen Müttern. So, ja, sie ist nicht da und im Kuchen backt der Papa und nicht die Mama. Das war schon ein bisschen schwierig.
Es ist noch immer überraschend, gell? Also Männer können Handys bedienen und auch Mischmaschinen und Autos, aber den Kuchen, der ist noch immer ein Phänomen, zum Beispiel. Ja?
Ja, also da denke ich mir oft, die Frau darf kein schlechtes Gewissen haben. Ja, ich bin auch relativ schnell wieder arbeiten gegangen und meine Tochter hat dann zu mir gesagt, du warst dann schon im Kindergarten und dann hat sie gesagt, da sind sie Ausflug gefahren und Montag sind alle Kinder, alle Mamas da gestanden, haben im Bus hinten nachgewunken. Ich habe von Montag bis Donnerstag sehr viel gearbeitet. Ich bin dann am Freitag da gestanden und habe noch im Bus hinten nachgewunken. Und weil man denkt, am Anfang, es hat zwar weh da, aber meine Tochter sagt jetzt, die ist mittlerweile 17 und sagt, Mama, genauso wie es mit du erzogen hast, genauso wie es das du gemacht hast, du bist Vorbild für mich.
Schön.
Und das ist eigentlich dann das schönste Lob. Und man darf sie, ich habe immer gesagt, wenn es mir gut geht, geht es meinen zwei zu Hause auch gut. Weil für mich das immer braucht habe, dass ich dass ich zum Muttersein auch wieder in meine Berufstätigkeit zurückkomme. Das war mir immer wichtig.
Ja, genau. Und das muss aber auch ermöglicht werden. Es muss insofern ermöglicht werden, dass wir einfach Rahmenbedingungen brauchen, die das unterstützen. Das heißt, da reden wir einfach auch von einer Kinderbetreuung, die verfügbar sein muss. Man muss auch davon reden, wirklich auch die Kompetenzen und die Qualifikationen der Frauen, die total hochwertig sind, auch zu nutzen und nicht unter der Qualifikation dann hauptsächlich wieder ein Einstieg, ein paar Stunden halt arbeiten, sondern es muss wirklich das Potenzial auch genutzt werden. Und die Frauen brauchen die Möglichkeit, auch entsprechend nach oben sich dann auch zu entwickeln und auch einmal in Führungspositionen zu gelangen. Und da braucht man einfach auch alternative Konzepte wie Führen in Teilzeit oder geteilte Führung, die man da öffentlich auch diskutieren muss.
Das sind alles Impulse, die Sie auch einbringen in Unternehmen oder die Sie auch Frauen mitgeben. Ja. Wie reagieren denn da Unternehmen, die jetzt jahrzehntelang ein völlig anderes Konzept hatten und dann kommen die zwei Gleichstellungsbeauftragten des AMS und sagen, überlegt euch doch einmal geteilte Führung. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle nur die Türen aufreißen und sagen, herzlich willkommen für diese neue Idee. Da haben ja auch viele auch Angst, Freiräume plötzlich aufzumachen und nicht wissen, wohin läuft das jetzt? Wie geht sich das alles aus?
Ja, da habe ich letzte Woche erst mit einem Bekannten von mir, der eben selbstständig ist, darüber gesprochen, wo ich dann gesagt habe, na, kannst du dir das vorstellen, dass du zwei Frauen Teilzeit in Führung einstellst? Dann hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, naja, und dann haben wir darüber gesprochen und dann das ist ja eigentlich wertvoll. Also manche haben das einfach, die Denke haben die noch gar nicht drinnen. Ich meine, natürlich, es gehört doppelt organisiert, es ist alles nicht einfach. Ja? Weil man muss schon immer schauen, dass man beide Personen oder dass beide Personen am gleichen Stand sind. Es ist auch für die zwei immer ein bisschen mehr zum Tun. Ja? Weil ich kann mich dann nicht ausruhen und sagen, nein, das macht das meine Kollegin und morgen bin ich wieder da. Also vom Wissensstand und vom Wissenstransfer her ist es natürlich herausfordernd. Aber das wird vermutlich die Zukunft, weil auch so die jungen Menschen, die jetzt in die Berufswelt einsteigen, auch die sagen, ich will nicht mehr 50 Stunden oder 60 Stunden arbeiten, weil ich eine Führungsposition habe. Die wollen vielleicht auch ein bisschen weniger machen.
Und wenn dann dieses Echo zurückkommt, dann leisten Sie mit Argumenten gute Arbeit. Gibt es dann auch Betriebe, wo Sie solche Dinge schon umsetzen konnten oder wo Sie diesen Impuls schon geben konnten, dass er umgesetzt wurde?
Ja, viele große Betriebe haben da sowieso auch schon sehr viel Know-how in dem Bereich. Also ich denke mal, auch gerade mit dem starken Arbeitskräftebedarf, den wir jetzt gerade am Arbeitsmarkt verspüren.
Öffnen sich auch viele Sensibilitäten.
Genau, genau. Und es ist ja nicht so, dass wir da die Lehrmeisterinnen sind, sondern das Wissen ist schon da. Wir sind die Brückenbauerinnen, die einfach auch schauen, dass wir verbinden Mensch und Arbeit. Das ist unser Credo. Und da eben der besondere Fokus auf der Frau. Und so versuchen wir einfach auch eben die Mensch und Arbeit zu verbinden.
Wie alt muss denn eine Frau sein, wenn sie jetzt zu Ihnen kommt? Wer darf denn zu Ihnen kommen?
Ja, wir kommen ja ursprünglich schon einmal auch zu den Frauen im Rahmen von unserer Berufsorientierung.
Was gibt es da? Wie schaut das aus?
Naja, Berufsorientierung ist grundsätzlich ab der siebten Schulstufe möglich. Mhm. Da ist zum Beispiel die Technik-Rallye zum Beispiel, wo die Schulen zum Berufsinformationszentrum, zum AMS kommen, mhm. Wo sie sich ein bisschen orientieren, was könnte man vorstellen, welcher Beruf passt. Auch da muss man wieder ein bisschen Kindergartenkinder, die haben noch, da haben die Mädchen noch genauso die gleichen Berufe im Kopf wie die Burschen. Mhm. In der Volksschule, dann auf einmal wird der Bursch wird Arzt und das Mädchen wird die Krankenschwester, mhm. zum Beispiel. Ja? Mhm. Also bei uns kann man kommen oder macht Sinn, wenn ich jetzt 14 Jahre bin und ich keine Orientierung habe, dass ich sage, möchte ich eine Lehrstelle machen, mhm. was gibt's? Also da, wie gesagt, mein Berufsinformationszentrum, mhm. Ansonsten.
Also wir sind ja keine Insellösung, das heißt, mhm. wir sind ja eingebettet in sehr viele Akteure und Akteurinnen, mhm. und eben wie jetzt das Beispiel der Schule zeigt, also wir schauen, dass wir da immer sinnvoll die Angebote ergänzen, mhm. und auch wirklich, mhm. dann entsprechend für die jeweilige Zielgruppe, für die jeweilige Alterskohorte dann einfach auch ein gutes und passgenaues Angebot einfach auch haben. Und
das heißt, wenn wir jetzt so die Frauen hernehmen, dann habe ich mir jetzt von Ihnen mitgenommen, dass egal, ob man 14 ist und gerade mit der Schule fertig ist, oder 21 oder 23 und gerade vielleicht das erste Kind zur Welt gebracht hat oder vielleicht studieren möchte oder vielleicht sich in ein anderes Berufsfeld begeben möchte, bis hin zu, wenn ich zurückkomme aus meiner Karenzzeit, aus meiner Elternzeit, ich kann eigentlich immer zu Ihnen kommen und Sie haben eine Idee, was wir anfangen können mit mir und meinem Talent, wenn es wäre.
Genauso ist, weil wir auch ganz viele unsere Kolleginnen draußen, die BeraterInnen draußen in den regionalen Geschäftsstellen, die haben da ein Gespür dafür und die ja, die begleiten ein Stückchen die Frauen. Wenn man jetzt noch orientierungslos ist, weil ich jetzt zum Beispiel, wir haben auch Frauen, die 15, 20 Jahre Kinderbetreuung gemacht haben und jetzt mit kurz vor 50 draufkommen, jetzt möchte ich wieder in den Arbeitsalltag einsteigen. Mein Beruf gibt's vielleicht in der Hinsicht gar nicht mehr so. Ja, auch da gibt es wieder Möglichkeiten, dass man sagt, Umorientierung oder die Kompetenzen, wo sind meine Stärken, was kann ich machen?
Genau, es gibt so viele Lebensphasen, wo, mhm. wo ja, gerade die man gerade als Frau auch durchmacht. Also mhm. die Karenzphase ist ja eine Phase, aber dann erleben wir es auch ganz häufig, dass vielleicht die Eltern oder im familiären Umfeld zu pflegen ist. Und da mhm. sind auch häufig die Frauen, die sich dann dieser Rolle annehmen und sie dann praktisch nach diesem Prozess wieder neu orientieren müssen. Mhm. Es ist ja so, dass auch ganz viele Frauen eigentlich nicht aus einer Erwerbstätigkeit heraus in eine Alterspension gehen, sondern aus einer Arbeitslosenphase oder mhm. aus der Care-Arbeit. Und mhm. mit der Anhebung des Pensionsantrittsalters erwarten wir schon, dass wir da auch mehrere Frauen in einem reiferen Alter noch unterstützen dürfen.
Mhm. Mhm. Das heißt, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich schon Richtung Pension unterwegs, dann dürfte man zu Ihnen kommen, um sich auch Orientierung zu holen. Und man darf ja nicht vergessen, dass Frauen, die ihr Leben lang gepflegt haben oder Care-Arbeit gemacht haben und sich um Kinder gekümmert haben, auch sehr viele Komponenten mitbringen, angefangen bei der sozialen Kompetenz bis hin zu vielen Managerqualitäten, oder?
Genau so ist. Und wie gesagt, eine Umorientierung oder eine Ausbildung ist selbst 7 Jahre vor der Pension noch zulässig. Das darf mhm. überhaupt kein Thema sein und ist bei uns. Also mhm. wir geben ja jeder Person die gleiche Chance.
Mhm. Es ist so schön, weil sie geben mir fast so ein Gefühl auch im weiblichen Lebenslauf. Ich begegne immer wieder Frauen, die sagen, jetzt wirst du 40, da ist bald das Leben vorbei. Warte mal, bis du 50 bist, da ist das Leben vorbei. Ich bin ja schon fast 60, bei mir zahlt sich das nicht mehr aus. All jenen könnte ich jetzt in Zukunft entgegnen nach dem Gespräch mit Ihnen. Immer zahlt es sich noch aus, oder? Ja. Einen Schritt zu machen. Damit am Ende nämlich auch nicht nur die Pensionskasse gefüllt ist, sondern auch das Geldbörsel, um sich was leisten zu können als Frau, oder?
Und auch die gesellschaftliche Teilhabe.
Mhm,
man bleibt früher am Ball.
Mhm, man bleibt am Ball. Was wünschen Sie sich, wenn wir heute einen frommen Wunsch aus Ihrer Sicht, durch Ihre Brille, durch Ihre Expertise, den Frauen einen Satz mitgeben könnten, der Ihnen ganz, ganz wichtig ist, dass jede Frau ihn beherzt, weil man ihn ganz gut brauchen kann? Welchen würden Sie gerne mitgeben?
Ich sage, wage den Schritt nach vorne.
Mhm. Mhm. Das ist schön, Monika, ja. Mhm. Das lese ich mir gerne.
Mhm. Den Schritt nach vorne wagen und sich einfach drüber trauen.
Genau.
Ich sage vielen herzlichen Dank für den Einblick, den Sie mir gegeben haben. Ich glaube, Sie haben tatsächlich sehr vielen Frauen, die das jetzt hören, Mut gemacht, dass es A, nie zu spät ist und B, man sich immer etwas trauen kann. Sie beide sind, glaube ich, die besten Beispiele dafür. Sie sind beide in einer tollen Position. Beide sind sie auch Mütter und leben ein sehr modernes Modell. Ich sage danke für Ihr Kommen, für Ihre Expertise und für das augenöffnende Gespräch.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dieser Podcast wurde Ihnen vom AMS Oberösterreich präsentiert.